Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn, durch seinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie von der Offenbarung des Johannes hören, woran denken Sie dann? Bibelkundigen fallen sicher die Briefe an die 7 Gemeinden in Kleinasien ein oder die 4 apokalyptischen Reiter, die Schlacht von Harmageddon, das Endgericht und ganz gewiss die Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Andere meiden dieses Buch der Bibel und denken, das habe ich noch nie verstanden. Oder es ist ihnen zu dunkel und voller Katastrophen. Kaum jemand aber wird bei der Offenbarung des Johannes an Weihnachten denken. Und so war auch ich überrascht, dass heute zur Predigt ein Text aus Offenbarung Kapitel 7 vorgeschlagen ist. Darum ein paar Anmerkungen vorweg. Johannes, der Verfasser des Buches, ist im Alter wegen seines Glaubens auf die Insel Patmos verbannt. Dort hat er eine Erscheinung von Jesus und Visionen vom Himmel, vom Ende dieser Weltzeit und von einem Neubeginn, den Gott schafft. Die Offenbarung fällt dabei in eine Zeit härtester Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Domitian, gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Denn die Christen weigern sich, Domitian als Gott anzubeten. Für die bedrängte Schar der Verfolgten aber wird die Offenbarung zu einem Trostbuch. Denn trotz aller Katastrophen, die darin angekündigt werden, macht sie nämlich deutlich, dass über all dem Gott der Herr ist. Es ist, als würde ein Vorhang beiseite gezogen und der Blick wird freigegeben auf die eigentliche Regie- und Schaltzentrale hinter der Bühne des Weltgeschehens. Johannes sieht den himmlischen Tempel. Er sieht den Thron Gottes. Er sieht Jesus. Er sieht die Fülle der Engelwelt, die auf Gottes Gebot hin handeln. Und er sieht, dass selbst das Wirken des Bösen der Kontrolle Gottes untersteht. Und dass Gott den finsteren Mächten Grenzen setzt. Das Elend dieser Welt wird dabei nicht verniedlicht. Wenn Johannes Naturkatastrophen, Kriege, menschliche Bosheit schildert oder von einem totalitären System schreibt, das bis in die Winkel der Erde hin alles kontrolliert, dann meint man, er schreibe über unsere Zeit. Der Fokus der Offenbarung aber liegt nicht auf den Katastrophen. Er liegt auf der Anbetung Gottes, der über all diesem die Kontrolle behält. In den Worten des Theologen Karl Barth: Es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Und genau dies wird auch in unserem heutigen Predigttext deutlich. Ich lese Offenbarung 7, die Verse 9 bis 17 und bitte dazu aufzustehen. Danach sah ich und siehe eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen. Niemand konnte sie zählen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, gekleidet in weiße Gewänder und trugen Palmzweige in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und die 4 Lebewesen. Sie warfen sich vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott an und sprachen: Amen. Lob und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre und Macht und Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Da nahm einer der Ältesten das Wort und sagte zu mir: Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen, und woher sind sie gekommen? Ich erwiderte ihm: Mein Herr, du weißt das. Und er sagte zu mir: Dies sind jene, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Deshalb stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm bei Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden, und weder Sonnenglut noch irgendeine sengende Hitze wird auf ihnen lasten, denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Vater, wir danken dir für diesen Blick in deine Herrlichkeit hinein und bitten dich, dass du es uns aufschließt für unser Leben. Amen. Liebe Gemeinde, Johannes schaut eine himmlische Versammlung. Rings um den Thron Gottes und um das Lamm sind eine große Schar von Menschen, alle Engel, 24 Älteste und 4 besondere Wesen in Anbetung versammelt. Wenn wir das alles im Detail auslegen wollten, müssten wir Stunden hier sitzen, die Zeit haben wir nicht. Und deshalb möchte ich mich bei der Auslegung beschränken auf wenige Punkte, die für unser Verständnis der Kernaussage des Textes von Bedeutung sind. Der erste Punkt: eine große Schar. Johannes sieht, so heißt es hier, eine große Schar aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Mit diesen 4 Kriterien, die er hier nennt, verdeutlicht er, dass Gott niemand ausschließen möchte. Die Zahl 4 steht in der Offenbarung für das alles Umfassende. Alle sollen Gottes Einladung zum Leben hören. Dabei ist die Zahl der Christen zur Zeit des Johannes doch klein und steht ganz arg unter Druck. Gott aber hat Größeres im Sinn. Gott hat den Menschen von Anfang an zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen und hat von Anfang an die vielen im Blick. Darum gibt er nach dem Sündenfall nicht auf, sondern gibt die Verheißung eines Erlösers. Darum verspricht er Abraham, dass durch ihn alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und er erinnert an diese Verheißung durch die Jahrtausende hindurch immer wieder. Und schließlich sendet er Jesus als Erlöser nicht der Frommen, sondern als Erlöser der Welt. Und er beauftragt seine Nachfolger, bis an das Ende der Erde die Liebe und Gnade Gottes zu bezeugen. Gott selbst handelt hinter den Kulissen, durch die Zeiten und offenbart sich den Menschen weit über das hinaus, was wir erfassen können. Er arbeitet daran, vor seinem Thron die vielen zu versammeln. Und wir dürfen an dieser Aufgabe teilhaben, indem wir für andere beten, ihnen dienen und ihnen das Heil Gottes in Jesus bezeugen. Der zweite Punkt: der Tempel und der Thron Gottes. Eben noch in Kapitel 6 hat Johannes, das Wüten der apokalyptischen Reiter, das Leid der Märtyrer und den Zusammenbruch der Ordnung des Weltalls beschrieben. Und nun vollzieht sich ein Szenenwechsel. Er nimmt uns hinein in die Ruhe und Ordnung des Thronsaales und in die Anbetung Gottes. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Und dieser Blickwechsel vollzieht sich in der Offenbarung immer wieder. Er zeigt, dass der Tempel Gottes als Ort der Anbetung der Platz ist, an dem die Entscheidungen fallen, an dem regiert wird, bis es schließlich von Gottes neuem Himmel und der neuen Erde heißt: Ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Der Thron Gottes steht die ganze Bibel hindurch für Gottes Unvergänglichkeit, Herrlichkeit, Erhabenheit, Gerechtigkeit, Gericht und Gnade. Am Thron Gottes entscheidet sich alles. Ob dieser Thron für uns aber zum Ort des Schreckens oder der Freude wird, das hängt von unseren Herzen ab. Den Feinden Gottes bleibt in Offenbarung 6 angesichts des Zerfalls der Elemente nur der Schrei: Verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Die himmlische Versammlung dagegen steht in Offenbarung 7 anbetend vor dem Thron, weil von dort das Heil kommt. Damit komme ich zum dritten Punkt: Gott und das Lamm. Immer wieder ist in der Offenbarung die Rede vom Lamm. Johannes der Täufer sagt zu Beginn der öffentlichen Wirksamkeit Jesu über ihn: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Im Bewusstsein des Volkes Israel gehörten Lamm und Opfer zusammen. Das Blut des Passahlamms bewahrte sie beim Auszug aus Ägypten vor dem Todesengel. Im Tempel wurde täglich ein fehlerloses Schaf geopfert. Und vom Gottesknecht aus Jesaja 53 heißt es, dass er unsere Krankheit, Schmerzen, Sünde und Strafe trägt und dabei seinen Mund nicht auftut wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Das Lamm ist der Inbegriff der Hilflosigkeit. Und doch gehört es zu Gottes Thron. In Offenbarung 5 wird das Lamm eingeführt als Löwe aus dem Stamm Juda, als Wurzel Davids. Das sind Titel, die den Messias bezeichnen. Und es empfängt dort die Anbetung der himmlischen Heerscharen. Das Lamm ist Jesus. Warum aber werden Gott und das Lamm immer wieder in einem Atemzug genannt? Im Gott der Bibel gehören unumstößliche Macht und rückhaltlose Selbstaufopferung untrennbar zusammen. Der Gott, der über alles herrscht, erniedrigt sich unter alle. Und er wird niemand richten, für den er nicht zuvor selbst verblutet ist. Und doch kann er niemand retten, der dies Opfer für sich ablehnt. Darum ist an Jesus vorbei das Heil Gottes nicht zu erlangen. Darum heißt es hier: Die Rettung kommt von unserem Gott und dem Lamm. Das vierte, weiße Gewänder und das Blut des Lammes. Die Menge vor dem Thron ist gekleidet in weiße Gewänder. In der Bibel steht das weiße Gewand für Makellosigkeit. Und das ist nicht der natürliche Zustand des Menschen. Keiner von uns hat eine weiße Weste. Vor uns selbst nicht, vor anderen nicht und vor Gott schon gar nicht. Und in unseren aufrichtigen Momenten, da wissen wir das auch. Und spätestens, wenn wir selbst geschädigt sind, dann begreifen wir, dass Schuld nicht einfach weggelächelt werden kann. Schuld lässt sich auch nicht wieder gut machen, wie wir sagen, weil bei jeder Schuld etwas endgültig zerbricht. Vertrauen durch Lüge. Seelische oder körperliche Gesundheit durch Gewalt. Persönliche Integrität bei dem, der das Böse tut. Es gehört zum Wesentlichen menschlicher Existenz, dass Schuld geklärt und Recht geschaffen werden muss, dass die Last des Unrechts getragen werden muss, und zwar vom Schuldigen, nicht vom Geschädigten. Im alten Bund zwischen Gott und seinem Volk Israel wurde dies im Opferkult deutlich. Die Todesangst der Tiere, der Opfertiere, welche die Sünder zu bringen hatten, und der Dreck und Gestank von Blut und verbrannten Tieren waren eine tägliche Erinnerung an den Preis des Bösen. Aber schon im alten Bund begriffen die Menschen zutiefst, dass solche Tieropfer nicht letztlich von Schuld befreien konnten. Darum betet David nach seinem Ehebruch und Mord: Entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Wasche du mich, dass ich schneeweiß werde. Und Gott wirbt um sein Volk durch den Propheten Jesaja mit den Worten: Wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Dies Versprechen ist in Jesus erfüllt. Darum spricht die Offenbarung von Jesus als dem Lamm, das geopfert ist. Weil er als der Gerechte den Preis für uns als Schuldige gezahlt hat, werden durch das Blut Christi unsere schmutzigen Kleider weiß. Das fünfte, die Anbetung. Im Zentrum der Vision des Johannes steht die Anbetung. Die feierliche Versammlung und der Kreis um den Thron zeigt, wer hier im Mittelpunkt steht. Die Schar der Erlösten besingt mit lauter Stimme, dass die Rettung von unserem Gott und dem Lamm kommt. Und die Menge der himmlischen Heerscharen preist Gott mit 7 Attributen. Und dabei steht die 7 in der Bibel für die Vollkommenheit Gottes. Diese Vollkommenheit wird uns etwas deutlich, wenn man die 7 Begriffe mit ihren Nuancen im Griechischen betrachtet. Lob heißt wörtlich gute Worte. Über den Gott der Bibel lässt sich letztlich nur Gutes aussagen, weil er die Quelle allen Gutens ist. Herrlichkeit beschreibt die Unvergleichbarkeit und Erhabenheit seines Wesens. Weisheit ist Gottes Fähigkeit, in allen Lagen die Dinge zum Guten zu lenken. Dank würdigt Gottes Handeln für uns persönlich, in dem, was er für uns tut. Ehre ist die Achtung, die Gott von seiner Person und Position her zukommt. Macht steht für seine Fähigkeit, Dinge ins Dasein zu schaffen. Und Stärke drückt aus, dass Gott Widerstände und Widersacher überwindet. Von der sprachlichen Struktur her ist dieser Satz keine Aufforderung, in dem Sinne, dass wir Gott dies geben müssten. Es ist kein Wunsch, dass Gott dies zukommen möge, sondern es ist eine Feststellung, eine Beschreibung des Wesens Gottes. So ist der Gott der Bibel und so ist er in alle Ewigkeit. Und um das zu bekräftigen, wird dies Lob umschlossen von einem doppelten Amen. Nun ist allerdings im Himmel schon allen bekannt, wie wunderbar dieser Gott ist. Wenn wir uns von ihm prägen lassen, indem wir in der Stille Gottes Gegenwart suchen und unseren Alltag dann im Bewusstsein dieser Gegenwart leben, dann stimmen wir in die Anbetung Gottes ein. Dabei meint Anbetung nicht einen besonderen Gefühlszustand, einen fehlerlosen Wandel, dazu sind wir gar nicht in der Lage, oder ein bestimmtes frommes Vokabular. Anbetung ist eine Haltung, die sich mit dem ganzen Leben nach Gott ausstreckt und vor ihm neigt. Dadurch machen wir diesen wunderbaren Gott auch hier auf der Erde bekannt. Und dazu sind wir berufen. Ein sechstes und letztes: Bedrängnis und Verheißung. Die Menge vor dem Thron kommt aus der großen Bedrängnis. Damit beschreibt die Bibel eine Zeit schlimmster Not, die von Menschen verursacht ist und die alle Vorstellung übersteigt. Es ist keine Schwarzmalerei, wenn die Bibel sagt, dass diese Welt aus menschlicher Kraft heraus nicht und niemals zum Paradies wird, sondern dass sich in ihr Bosheit und Gottlosigkeit mehren. Die Bibel will uns vor falschen Erwartungen bewahren. Das soll uns nicht zum Rückzug in fromme Selbstgefälligkeit oder privates Glück führen, sondern es gibt unserem Leben eine realistische Perspektive. Denn größer als die Bedrängnis ist die hier gegebene Verheißung. Diejenigen, die ihre Gewänder im Blut des Lammes waschen, werden aus der großen Bedrängnis herauskommen. Sie werden Tag und Nacht in der Gemeinschaft mit Gott sein und Gott will sein Zelt über ihnen aufschlagen. Hier nun findet die Bestimmung des Menschen zur Gemeinschaft mit Gott ihre Erfüllung. Ein Leben unter dem Schutz des bergenden Zeltes Gottes. Hunger und Durst, Sonnenglut und sengende Hitze als Inbegriff existenzieller Bedrohung wird keinen Zugriff mehr haben. Denn das Lamm Gottes selbst wird zum Hirten für sein Volk. Es wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Diese messianischen Verheißungen aus Jesaja 49 und aus Psalm 23 zeigen an, dass hier die Zeit der Erfüllung gekommen ist. Dann findet auch die Zeit der Tränen ihr Ende. Denn Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Alle Tränen. Auch deine und meine. Kommen wir zurück zu Weihnachten. In der Geburt Jesu wird Gottes Liebe Mensch. Er macht sich auf, um eine große Schar zu sammeln. Er verlässt den Thron der Herrlichkeit und wird zum hilflosen Lamm. Er vergießt sein Blut, damit unsere schmutzigen Kleider weiß werden. Er will, dass der Thron Gottes für uns zum Thron der Gnade wird und dass wir zur Anbetung kommen. Als unser Hirte und Tröster will er uns schließlich aus der Bedrängnis führen, dass wir für immer bei ihm wohnen und mit ihm sein können. Noch sind wir in dieser Welt unterwegs und in all der Not, in der wir in dieser Welt stehen, verlieren wir den himmlischen Thronsaal oft aus dem Blick. Und dennoch gilt, es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Amen.